Games und Politik. Teil 1. Der Mythos des unpolitischen Computerspiels. Ein Beitrag von Tobias Nowak.
Können Computerspiele antisemitisch sein? Welche Chancen bieten Games als Experimentierflächen für utopische Gesellschaftsentwürfe? Und hat Bundesinnenminister Horst Seehofer recht, wenn er fordert, die Gaming-Szene sollte man stärker beobachten? Diese Fragen wollen wir im siebenteiligen Podcast Games und Politik beantworten. Im ersten Beitrag geht es um den Mythos des angeblich unpolitischen Computerspiels. Wir kennen das. Wann immer ein Game veröffentlicht wird, das mit politischen Inhalten arbeitet, bricht die Diskussion aufs Neue los. Es ist schon ein wenig ermüdend. Sind Computerspiele politisch? Oder sollen sie es überhaupt sein? Gibt es vielleicht sogar ein Recht auf Eskapismus? Manche Gamer stört es, wenn ihr Hobby mit politischer Kritik konfrontiert wird. Andere finden es, sagen wir mal, feige, wenn Entwickler und Verlage klare Positionierungen vermeiden. Eine endlose Diskussion, die auch der kulturellen Anerkennung von Computerspielen schadet, berichtet Tobias Nowak.
Unsere Hauptstadt fällt. Unsere Anführer sind tot oder werden vermisst. Unsere Nation steht kurz vor dem Untergang. Und wir sind die Einzigen, die sie retten können.
So klang es vor einem Jahr im Werbetrailer für den Military-Shooter The Division 2. Als Schläferagent ballert man sich quer durch Washington, um die Zentralgewalt gegen die allerorten marodierenden Banden durchzusetzen, nachdem ein terroristischer Biowaffenangriff Gesellschaft und Staat ins Chaos stürzte. Im Vorfeld der Private Beta verschickte Spielverlag Ubisoft eine Rundmail, in der es hieß:
Come see what a real government shutdown looks like.
Auf Deutsch etwas eckig: Schau dir an, wie eine richtige Regierungsstilllegung aussieht. Ubisoft bezog sich damit auf die damals gerade zurückliegenden 35 Tage, in denen die amerikanischen Bundesbehörden geschlossen blieben, weil sich Trump und Kongress im Haushaltsstreit nicht hatten einigen können. Ein aufziehender Shitstorm und vielleicht der eine oder andere besonnene Gedanke führten dazu, dass der Verlag bereits 4 Stunden später eine Entschuldigung an den gleichen Verteiler mailte.
Wir verstehen, dass die Regierungsstilllegung Tausende von Menschen auf eine sehr reale Weise betraf und beabsichtigten nicht, deren Situation herunterzuspielen.
Einige Monate später erklärte der Creative Director von The Division 2, dass dieses Spiel ganz bestimmt keine politischen Botschaften enthalte. Diese Behauptung war ein weiterer Höhepunkt in dem seit Jahren von den großen Spielverlagen erzählten Märchen, dass Games nicht politisch seien, wenn nicht gar unpolitisch. Abgesehen davon, dass jedes Kulturgut aufgeladen ist mit den politischen Überzeugungen und Motiven derjenigen, die es herstellen, ist es fast unmöglich, in Spielen wie The Division 2 keine Kommentare zur politischen Wirklichkeit zu finden. Es spielt in Washington, man kämpft um das Weiße Haus und das Kapitol gegen sehr modisch gekleidete Bösewichte.
Religiöse Ausgestoßene und verkommene Faschisten.
Angesichts dieses realistischen Settings liegt es nahe, nach den politischen Inhalten des Spiels zu fragen, aber Ubisoft und andere Spielverlage behaupten immer wieder, dass ihre Produkte in erster Linie Spaß machen sollen.
Wenn ich aufzeige, okay, ich kann dieses Washington nachbauen und ich kann es auch in Flammen setzen, warum nicht dann auch einen Schritt weitergehen und das entsprechend nutzen?
Professor Benjamin Beil, Medienwissenschaftler an der Uni Köln.
Wenn ich schon eine eskapistische Welt schaffen möchte, dann kann ich mich auch direkt in die üblichen Fantasy-Genres flüchten und einfach gar nicht erst den Anschein erwecken, dass das irgendwas mit der realen Welt zu tun hat. Weil die Frage nach dem Realismusgrad ist dann eine, die irgendwo schief hängt. Einerseits will man sehr authentisch, sehr realistisch sein und andererseits dann eben doch nicht.
Selbstverständlich sind Spiele in erster Linie Unterhaltungsprodukte. Sie dienen dem Zeitvertreib, dem Abschalten. Eskapismus ist völlig okay, vielleicht sogar notwendig. Und ganz nebenbei ist The Division 2 als unterhaltsames Spiel durchaus gelungen. Wenn aber Setting, Themen und Bewerbung eines Spiels unserer Wirklichkeit dermaßen nah sind, müssen Fragen nach den politischen Inhalten erlaubt sein. Insbesondere dann, wenn immer mehr Menschen offen sind für Spielinhalte, die über den reinen Spaß hinausgehen. Aber wiederholte Shitstorms haben bewiesen, dass es eine zwar sehr kleine, aber dafür umso lautstärkere Gamer-Fraktion gibt, die progressiven Ideen feindselig gegenübersteht, ganz gleich, ob es Frauenrollen in Battlefield 5 sind oder religiöser Fundamentalismus und Waffenfetisch in Far Cry 5. Und die ganze Branche hat Angst vor dem Unmut dieser militanten Gamer, vor einbrechenden Umsätzen, vor unkontrollierbaren PR-Desastern, wenn man dieses toxische Klientel verärgert. Nicht zu Unrecht, wie massive, millionenschwere Kurseinbrüche nach entsprechenden Kontroversen schon zeigten. Und wenn dann doch mal ein Verlag sich traut und offensiv behauptet, dass ein bestimmtes Spiel sich sehr wohl mit realen, politischen und ethischen Themen befasst, kann das schnell nach hinten losgehen.
Ich führe Soldaten und du nur Mörder.
Wir sind doch alle Mörder, oder?
Im aktuellen Call of Duty Modern Warfare übernimmt man verschiedene Rollen, vom Elitesoldaten bis zur kurdischen Kämpferin. Die Story konfrontiert die Spielenden mit der Menschenverachtung des Krieges, den besonderen Grausamkeiten asymmetrischer Konflikte, Folter, Vergewaltigung und dem Zynismus von Regierungen angesichts von Massenvernichtungswaffen und Geopolitik. Benjamin Beil.
Das ist ja das große Problem von Call of Duty, dass es mir einerseits aufzeigt, okay, Krieg ist schlimm und das ist alles ganz schlimm, was wir tun, aber dann doch wieder eine Rechtfertigung einbaue, dass das schon so in dieser Situation dann okay war, auf Leute zu schießen.
Außerdem spielt Call of Duty Modern Warfare im fiktionalen Land Ursikstan, in dem so offensichtlich Motive aus Libyen, Syrien, Irak und Afghanistan gebündelt sind, dass es schon fragwürdig ist, die originalen Schauplätze und Kriege nicht zu nennen. So politisch will das Spiel dann doch nicht sein. Im Gegenteil, diese Ignoranz gegenüber der politischen und historischen Realität steht womöglich sogar für eine, vor allem in den USA, zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen und Orten, die von Amerikas Kriegen existenziell bedroht sind.
We're talking about sand and death.
Games sind ein noch sehr junges Medium. Diese Kulturform hat bisher weder das Selbstbild noch den kritischen Apparat entwickelt, wie zum Beispiel der Kinofilm ihn seit Jahrzehnten hat, Literatur, Theater, Film und bildende Künste sogar seit Jahrhunderten. Bevor das Computerspiel, vor allem AAA-Titel, also die auffälligen Blockbuster, bevor also das Computerspiel mit der Tatsache versöhnt ist, dass seine Inhalte immer auch politisch sind, müssen Publikum und Spielbranche noch etwas reifen. Die immer wiederkehrende Diskussion darüber ist der Weg dahin.
Natürlich können Computerspiele auch aus eskapistischen Gründen gespielt werden. Und hey, es ist völlig okay, Call of Duty oder Anno 1800 zu zocken, ohne über die politischen Dimensionen dieser Spiele nachzudenken, sich also nicht den Kopf über moderne Kriegsführung und Sklaverei zu zerbrechen. Aber es lohnt sich doch, einmal tiefer zu schürfen. Tim Baumann schaut sich im zweiten Teil von Games und Politik an, wie sich Ideologien ganz subtil in Spielmechaniken zeigen.